Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von euch. Hätt sie auch gefunden, hätt mich niemand verscheucht. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
Ich glaube, es sind immer mehr Menschen, die begreifen, dass es einfach Sinn macht, wenn wir heute uns überlegen, wie wir gut leben können, in der Form von uns auch zu besinnen, auf was heißt eigentlich gut.
Das klingt eigentlich wie der schönste Beruf der Welt.
Ja, also es macht mir sehr, sehr viel Freude. Und das Schönste ist, wenn ich Menschen begegne, die mit so einem inneren Feuer ankommen, was bei sich oder für die Welt verändern zu wollen.
Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
Ein so guter Tee, der ist so lebenweich, der ist so weich einfach.
Ja, und trotzdem aromatisch.
Ne? Ja, ich mag eigentlich keinen grünen Tee, aber ja, das denkt man nämlich, weil das ist ja kein grüner Tee, das ist ja eher Quatsch, was ich getrunken habe, was ein grüner Tee heißt.
Der Teekenner, den ihr hier hört, das ist Eduard van Diem. Eduard gründete und leitet den Permakulturcampus in Hamburg. Hier können Interessierte alles über Permakultur lernen. Entweder in einem Schnupperkurs oder aber auch in einem 18-monatigen Ausbildungslehrgang zur Permakultur-Designerin. Im Gespräch, das ich mit Eduard in seinem Büro geführt habe, umgeben von Honig und Pflanzen, erfahrt ihr natürlich, was Permakultur eigentlich ist. Aber auch eine Menge über wesensgemäße Bienenhaltung, Terra Preta und den schönsten Beruf der Welt.
Eduard, du machst jetzt diesen Permakultur-Campus. Permakultur, das ist so ein Wort. Was ist eigentlich Permakultur? Was
heißt das? Ja, Permakultur ist im Kern ein Gestaltungskonzept, bei dem es darum geht, zukunftsfähige, lebendige Systeme zu schaffen. Oder Menschen und Orte zukunftsfähig zu verbinden. Im Kern ist es, wie gesagt, eine Herangehensweise, ein Gestaltungsprozess, wie man Schritt für Schritt über Beobachtung, Wahrnehmung, Analyse, Gestaltung, Umsetzung und dann den Erhalt oder die Erhaltungsphase dahin kommt, ein Leben zu führen, in dem man ohne Raubbau an der Natur, indem man im fairen Miteinander mit seinen Mitmenschen gut leben kann. Das ist die Idee. Also es gibt so drei ethische Prinzipien in der Permakultur. Sorge für die Menschen, Sorge für die Natur und gerechtes Teilen.
Ah, das heißt, das hat überhaupt gar nichts mit Pflanzen und Gärtnern und Blumen zu tun. Das denkt man immer nur. Aber es geht eigentlich, hört sich das jetzt viel nach Mitdenken an und mit so holistischem Betrachten. Mhm. Ist das richtig?
Ja, also der Grundbegriff, die Ideen kommen aus der Natur oder sind abgeschaut von der Natur. Also wir haben der Begriff Permakultur, hier ist ganz am Anfang Permanent Agriculture, also permanente Agrikultur. Und das Agri wurde sehr schnell eingeklammert, nachdem die Entwickler, Begründer entdeckt haben, dass man das auf ganz viele Lebensfelder und Lebensbereiche anwenden kann.
Sagen wir mal, ich würde nach den Prinzipien der Permakultur leben wollen. Was bedeutet das dann? Wie würde das konkret aussehen? Wie würde mein Leben plötzlich anders sein? Im Sinne von, was mache ich? Stehe morgens auf und dann...
Also die Prinzipien sind als Begriff jetzt ein bisschen irreführend. Also das waren jetzt drei ethische Prinzipien, aber es gibt noch ganz viele andere Prinzipien in der Permakultur. Sowohl die von dem einen Hauptbegründer, Bill Mollison, der in Australien diesen Ansatz entwickelt hat, als auch von David Holmgren, einer seiner frühesten Schüler. Und diese Prinzipien sind abgeschaut von der Natur und helfen einem beim Gestaltungsprozess. Also helfen einem reinzukommen. Na, da heißt es dann zum Beispiel, beobachte und interagiere. Also erstmal gucken und dann interagieren, schauen, was du machen kannst. Dann also nicht gleich ins Handeln kommen. Nicht gleich erstmal nur
loslegen. Ich weiß Bescheid, so geht's jetzt. Genau. Okay, also erstmal zuhören. Okay, das kann ich mir vorstellen.
Ja, zuhören, zuschauen, zu fühlen. Gibt es ja ganz verschiedene Ebenen. Fange Energie ein und bewahre sie. Catch and store energy. Da geht es dann darum zu schauen, okay, wo habe ich eigentlich Energieflüsse auf einem Gelände? Ganz konkret an einem Hang. Habe ich Biomasse, die runterkommt? Habe ich Wasser, das runterkommt? Ne? So habe ich quasi einen permanenten Flow, eine permanente Bewegung.
Also wo spuckt die Natur schon was aus? Wo macht die was hin? Und wie kann ich darauf reagieren? Ist es das?
Ja, beziehungsweise wie fange ich das ein? Wie kann ich das nutzen, wenn da offene Enden sind und das in neue kleine Kreisläufe einbinden, um mehr Erträge zu gewinnen? Also Beispiel wäre jetzt das Wasser, was gerade vom Himmel kommt. Entweder habe ich eine Dachrinne, die das in eine Drainage unterm Haus leitet und tschüss. Oder ich sage, na, ich mache einen Tank, den setze ich ein bisschen höher an, dann habe ich vielleicht ein großes Dach mit genug Wassermasse, leite das in einen Teich, da züchte ich dann Fische drin oder essbare Wasserpflanzen. Dieser Teich liegt ein bisschen höher, dann leite ich das weiter runter durch eine Turbine, kann dann auch Strom mit erzeugen. Und, im nächsten Schritt kann ich das nutzen, um meine Beete zu bewässern. So, ne? Dann habe ich also mehrere Erträge von derselben Energie, in diesem Fall dem Wasser, genutzt.
Ah, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie kamst du, bist du eigentlich morgens aufgewacht und hast gedacht, so, ich mache jetzt ab jetzt nur noch hinfühlen, hinhören, zugucken?
Na, so war es ja nicht. Genau. Also erstmal würde ich das System mir nicht mehr gegenüberstellen, sondern schon mich als Teil dieser Systeme verstehen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich spreche sehr gerne von Mitwelt anstatt von Umwelt.
Das habe ich vorhin gelesen, so. Fand ich super. Habe ich direkt gedacht, oh, das glaube ich mir. Ja. Mitwelt ist total gut.
Ja, genau. Also wir stehen ja in ganz vielen Bereichen in Verbindung mit der Welt, so deutlich wie kaum zuvor. Ne? Das neue Zeitalter heißt jetzt Anthropozän, also vom Menschen beeinflusstes, gemachtes Zeitalter.
Ah, okay. Wie war denn Eduards Weg, dass du da irgendwie hinkommst?
Also ich habe erstmal angefangen, eine Ausbildung zu machen nach der Schule. Damit war ich ein bisschen unzufrieden. Dann bin ich studieren gegangen und habe gemerkt, okay, Geisteswissenschaft, vor allen Dingen Arbeit mit den Menschen, auch im psychologischen Bereich, ist ganz spannend. Aber irgendwie fehlte mir was. Ich fand es sehr erschöpfend, sehr anstrengend. Mir fehlte irgendwie so ein Gegenstand, eine Berührung. Und da habe ich mich letztendlich in der Krisenzeit zurückbesonnen auf das, was mich als Kind einfach immer sehr glücklich gemacht hat. Das war das in der Natur sein, der Kontakt mit der Natur. Ich hatte das Glück, sehr am Stadtrand, schon fast auf dem Land aufzuwachsen, durch die Wälder zu streifen. Wir hatten eine ganz engagierte Schulleiterin auf der Grundschule, die damals im Thema saurer Regen einen Schulwald mit uns angelegt hat und auch schon, ich meine, so ein Gespür angelegt hat für das Ökosystem Wald. Und schöne Erfahrungen auch in Frankreich mit meinen Eltern von Menschen, die dort auf dem Dorf sich wirklich noch selbst versorgten. Und das hat mich sehr berührt und immer wieder inspiriert. Das war eine Leidenschaft für mich, zu der ich eigentlich zurückgefunden habe in dieser Krise. Ich habe, wie viele, irgendwie Thema Selbstversorgung, Subsistenz.
Kannst du noch zwei Worte zu der Krise sagen? Weil ich glaube, dass es ganz vielen Menschen gerade so geht. Und das, also wenn du sagst Krise, was heißt das?
Ja, für mich war das eine Sinnkrise. Also für mich stand da im Vordergrund zu sagen, Mensch, was machst du eigentlich? Wie kannst du dir vorstellen, das weiter dein Leben lang oder so beruflich zu machen? Was ist eigentlich so für mich das Ziel bei meiner Tätigkeit am Ende? Was kommt dabei raus? Und irgendwie habe ich gemerkt, das befriedigt mich alles nicht. Da fehlt es mir an Tiefe, da fehlt es mir an einer ganzheitlichen, systemischen Betrachtung. Und ich bin dann im Forum eben auf so einen Begriff gestolpert, der hieß Permakultur. Und Permakultur, das habe ich ganz schnell gespürt, erfühlt und begriffen. Das war für mich in dem Moment die geistige Klammer, die große Fermate, das große Thema, was so viele Lebensbereiche und Themenfelder umschließen kann. Also da ging es eben nicht nur darum, irgendwie ein bisschen zu gärtnern, sondern ganz zentral war eben mit diesem Gestaltungsprozess zu schauen, wo können wir hin und in welchen Lebensbereichen können wir uns das anschauen. Also das war allgemein die Umwelt zu gestalten, zu schauen, wie kann ich ökologisch bauen zum Beispiel, oder auch zu schauen, mit welchen Werkzeugen arbeite ich. Ne? Sind das Hightech-Mittel oder Low-Tech-Mittel, also sprich einfache Werkzeuge, die manchmal, oder Lösungen, die für Probleme genauso dienlich sein können, auch wenn es dann heißt, dass man dafür ein bisschen mehr physisch arbeiten muss oder so.
Und dann hast du ja irgendwann gesagt, okay, ich will dieses Thema, was dich da auch so berührt hat, nochmal weiterbringen. Wann kam in deinem Leben die Entscheidung, ich mache jetzt einen Campus auf und bringe das anderen Leuten bei?
Aha, ja. Ich habe dann erstmal den 72-Stunden-Kurs. Das ist so der international bekannteste Format. Das geht so 2 Wochen. Einen tiefen Einstieg, sage ich mal, in die Permakultur. Damals in der Schweiz noch gemacht. Habe mich in der Szene engagiert, Projekte besucht. War 6 Jahre lang dann im Vorstand vom Permakultur-Bundesverband damals und habe dann gemerkt, ich möchte irgendwie auch mehr machen. Dort hatte ich schon auch einen Ausbildungsbetrieb geleitet, kommissarisch quasi, gedacht, ich würde das gerne noch ein bisschen intensiver oder ein bisschen anders machen. Und habe dann meinen eigenen Ausbildungsbetrieb sozusagen für Permakultur gegründet, den Permakultur Campus. Campus, wie das Feld, fand ich so naheliegend. Und ich habe die Jahre davor schon viele Seminare gegeben, Einführungsseminare in Permakultur, 72-Stunden-Kurse, aber auch viele Praxisseminare, wesensgemäße Bienenhaltung, Herstellung von Therapeuten.
Wesensgemäße Bienenhaltung?
Ja.
Das ist ein schönes Wort. Was ist wesensgemäß für eine Biene?
Ja, genau. Das ist die Fragestellung, mit der man eben in dieser wesensgemäßen Bienenhaltung da rangeht und sich fragt, mögen die wohl Drähtchen und
Drähtchen für ihr Haus?
Draht und Metall in ihrem Haus. Mögen sie wohl vorgestanzte Waben?
Und?
Mögen die wohl Rähmchen? Also in der wesensgemäßen Bienenhaltung geht man davon aus, dass sie es favorisieren, so auf selbstgebauten und bestimmten sozusagen zu leben.
Da sind sie ja wie wir. Uns macht es ja auch mehr Spaß, auf dem Stuhl zu sitzen, den man selber geschreinert hat. Das ist ein ganz anderes Erlebnis.
Genau.
Ach, schön. Aber erzähl weiter, ich will heute nur reinscheren, weil mich das Wort interessiert hat.
Ja, Praxiskurse, genau. Terra Preta, diese Schwarzerde. Also
ich kenne die nicht, was ist
Terra? Terra Preta, ja. Terra bezeichnet halt die Erde und Preta ist das portugiesische oder brasilianische Wort für schwarz, also schwarze Erde, die entstanden ist im Amazonas vor 3000 Jahren und wohl menschlichen Ursprungs ist.
Also, menschlichen Ursprung heißt, das haben die gemacht vor 3000 Jahren.
Das heißt, die Indios haben dort damals diese Schwarzerden hergestellt, die, und das ist das Besondere, unter den Bedingungen dort im Regenwald weiter wuchsen. Das heißt, es gibt 3 Meter tiefe Schwarzerdeböden, die super fruchtbar sind. Und das sind richtige Spots. Das sind so Flecken im Dschungel, wo oder auch am Fluss gelegen, also wo Siedlungen zu finden waren. Und diese Kultur hat nicht viel mehr hinterlassen als diesen super fruchtbaren Boden und ein paar Tonscherben. Das finde ich schon sehr begeistert. Also es begeistert mich sehr. Finde ich sehr imponierend. Und
kann man die nachmachen? Also quasi holte die dann von dort und das sie herschippen?
Nee, natürlich nicht.
Das fand ich sehr
überraschend. Nee, also es gab intensive Diskussionen und Forschung dazu, wie die wohl entstanden ist. Und also viel läuft darauf hinaus, dass eine ganz wichtige Substanz ein bestimmter Anteil an Holzkohle ist, die gesättigt wird, also mit Nährstoffen gesättigt wird und ein wunderbarer Rückzugsraum für bodenbildende Bakterien sind, jetzt mal einfach erklärt. Und damit, das können wir nachbilden und nachbauen. Allerdings dauerfruchtbare Böden ja, nur sie müssen auch dauernd gefüttert werden, weil wenn ich nicht füttere, dann funktioniert es nicht. Genau.
Das heißt, die haben das Rezept für diesen Boden hinterlassen und den könnt ihr hier quasi verstehen und dann auf europäischem Boden nachmachen?
Ist ja, das so? Den kann man im Prinzip weltweit nachbauen. Natürlich funktioniert das in einem tropischen Klimat super, weil dort gibt es keine Winterpause und wenn immer wieder ordentlich Biomasse obendrauf kommt, dann wächst das halt munter vor sich hin.
Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und einem macht Kunst. Ich flüchte grad vor deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es dort schlimm?
Und diese Ausbildungsstätte, die du bauen wolltest, das heißt, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, okay, ich glaube, ich muss irgendwie diese Permakultursache verstehen und dann komme ich, sagen wir mal, in diesen 3-Tageskurs oder, also genau, nur den 3-Tageskurs, was machst du mit den Leuten dann? Also seid ihr am Tisch, sprecht ihr, seid ihr draußen, ich könnte mir das vorstellen.
Ja, so eine Permakultureinführung, die machen wir meistens wirklich theoretisch. Das sind meistens sogar nur 2 oder 2,5 Tage, wo die Leute gerne einen umfangreichen Überblick und ordentlich Input haben wollen. Das hängt ja auch immer ein bisschen von Bedürfnissen der Teilnehmenden ab. Und gibt es dann einmal kompakt den Gestaltungsprozess vermittelt, meistens noch ein bisschen was zum Thema Gärtnern, Landwirtschaft, Selbstversorgung.
Das ist der Prozess von diesen beiden Männern, die das erfunden haben, richtig?
Ja, also die haben das genau erfunden, geprägt. Also Bill Mollison hat Anfang der 80er dafür schon den Livelihood Award, diesen alternativen Nobelpreis bekommen. Mittlerweile gibt es da auch viele, viele andere und auch letztendlich hat jeder ein bisschen seinen individuellen, persönlichen Gestaltungsprozess, wie er da rangeht. Aber es gibt in diesen einzelnen Phasen der Beobachtung, der Analyse, der Gestaltung, Umsetzung und des Erhaltes verschiedene Werkzeuge, Planungsmittel und Methoden und die probiere ich zu vermitteln, zu veranschaulichen, den Menschen näher zu bringen. Und weil die meisten ja dann doch kamen, weil sie meinen, das hat irgendwie nur mit Gärtnern zu tun, dann kriegen wir halt noch ein bisschen Futter und Tipps für das eigene Gartenprojekt.
Sind Sie danach enttäuscht, wenn Sie das größere Ganze sehen, oder sind Sie eigentlich inspiriert?
Ja, in der Regel sind eigentlich fast alle danach inspiriert, beeindruckt, gehen so mit großen, erweiterten Köpfen, so großen Kugeln wieder raus, habe ich das Gefühl. Ja, und viele kommen dann eben auch wieder und interessieren sich dann für den 72-Stunden-Kurs, wo wir eben diese theoretischen Elemente auch an einem konkreten, praktischen Fall, Planning for Real, also für ein echtes Projekt durchführen. So. Und für die, die immer noch nicht genug haben, gibt es dann halt die Permakultur-Ausbildung, die sich vorstellen können, selber in ihrem Leben Projekte zu realisieren oder auch für andere solche Projekte realisieren wollen. Die kommen dann und machen so eine, hier sind so 18 Monate Ausbildung, wo jeder Studierende 10 Projekte macht.
Die gar nicht unbedingt im Garten sein müssen, sondern auch
woanders. Die müssen nicht im Garten sein, die können im sozialen Bereich sein, im kulturellen Bereich sein, die können mit Gemeinschaftsbildung zu tun haben.
Das heißt, nur damit ich es klar kriege, Permakultur, da ist der alles, was grün ist, wirklich nur eine Facette davon.
Genau.
Das ist ja wirklich witzig, dass man das so falsch im Kopf hat.
Naja, im Kern geht es um Gestaltungsprozess und den kann man anwenden auf, ich sag mal, alle wichtigen Lebensfelder oder Themen, die mich bewegen. Ne? Ob ich eine neue Alternativ- oder Komplementärwährung für mein Dorf mitgestalten möchte, ob ich ein Ökodorf mitentwickeln möchte und wir da uns anschauen, wie wir miteinander umgehen und Moderationstools suchen oder entwickeln, die für uns passen. Ob wir nicht nur für uns, sondern für die ganze Landschaft, für den Ort eine essbare Landschaft, essbare Parks zum Beispiel anlegen oder so.
Das klingt eigentlich wie der schönste Beruf der Welt, weil du die Leute, denen ihren Kopf erweiterst, wie du gerade so schön gesagt hast, und es eigentlich alles im Leben so ein bisschen berührt.
Ja, es macht mir sehr, sehr viel Freude. Und das Schönste ist, wenn ich hier Menschen treffe, wenn ich Menschen begegne, die mit so einem inneren Feuer ankommen, was bei sich oder für die Welt verändern zu wollen.
Was triffst du denn für Leute? Also wenn die jetzt hierher kommen, so eine Gruppe, die meinetwegen die Ausbildung machen will, aus welchen Situationen kommen diese Menschen? Welchen gibt es da irgendwie, hast du da so Typen schon rausgelegt? Ach, es gibt den, es gibt auch der. Hast du so Stereotypen für uns?
Nee, so Stereotypen nicht, aber natürlich habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich so eine Zielgruppe von Menschen, die meine Kurse interessant finden. Und es ist tatsächlich sehr heterogen, sehr breit gestreut, breit gefächert. Also wir haben vor allen Dingen viele junge Leute, die total enthusiastisch sind, die vielleicht auch noch in einem ähnlichen Studium drinstecken und die wirklich brennen, was zu realisieren und in die Welt zu bringen. Und wir haben dann so ab 50, 55 geht es los, einfach auch ältere Studierende, Teilnehmer, die so auf der Suche sind für sich, die auch in einer Umbruchssituation stehen, die vielleicht gepowert haben, für sich was erreicht haben und merken, da nagt eine Unzufriedenheit. Sie suchen eine Neuorientierung, die suchen für sich neue Betrachtungsweisen oder der alte Trott stimmt nicht mehr so. Und auch das kann ein Thema sein in der Ausbildung, dahin zu gucken, dahin zu schauen, spielerisch mit den verschiedenen Gestaltungsprinzipien mal neu auch auf das eigene Leben zu blicken. Das macht total Spaß, da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das Permakultur-Coaching nennen kann oder so, aber ne, so in die Richtung ein bisschen zu schauen, das sehe ich auch so als Teil meiner Aufgabe in dem Prozess. Nur wenn die so ihre Projekte finden oder auf der Suche danach sind. Wir haben eine wirklich breite, auch durch alle möglichen Berufe gehende Zahl an Studierenden. Das sind, also ich sag mal, von der Theologin die sich mal neu mit Schöpfungsbewahrung auseinandersetzt.
Nein, wie schön.
Und einfach einen Hof geerbt hat oder so. Bis hin zu einer Grafiker oder Mediengestalter, der sagt, oh, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Wofür? Mhm. Bis hin zu Leuten, die sagen, Mensch, ich habe da ein kleines Stück Garten und mit meinem Partner wollen wir kleine Schritte Richtung Selbstversorgung machen, so ganz bodenständig. Mhm. Ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen, Hintergründen. Manche suchen auch ein Stückchen Land im globalen Süden, in der Sonne. Auch das eine Möglichkeit. Ja, ganz unterschiedlich.
Gibt es Momente, wo deine Schüler oder Studenten, ich weiß gar nicht, wie du sie nennst, wo sie stolpern, wo man auch an die eigene Grenze kommt, merkt man, ah, hoppla, hier bin ich dann doch, ist mein Ego auf einmal wieder doch da oder meine Gier oder so irgendwelche Dinge, die sie ablegen müssen. Kannst du da so ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich glaube, was wir alle haben, ist, wie viel Komfort bin ich bereit abzugeben? Mhm. Ne? Also mein Lieblingsthema ist so Quadratmeterzahl Wohnraum. Das finde ich was ziemlich Konkretes.
Oh ja.
Und ich habe immer Leute, die mir erzählen, so Mitte 50, na, ich habe gerade ein neues Haus gebaut auf 250 Quadratmetern für mich alleine, aber es ist ja voll ökologisch und sogar ein Energie-Plus-Haus. Dann denke ich, na ja, aber das kriegst du doch dein Leben nicht mehr abgewohnt. Die ganze graue Energie, die ganzen Bau- und so weiter Investitionen an Energie, auf energetischer Seite, die du da rein investiert hast. Und ja, dann sehe ich auf der anderen Seite den Hippie-Punker auf dem letzten Bauwagenplatz, die irgendwie mit 5 Leuten in einem kuscheligen Wagen wohnen und keine Heizung brauchen, weil die sich selber heizen, ja. Das kann dann noch so ziehen und noch so schlecht gedämmt sein. Die wohnen alle mal ökologischer als der gute Mann auf seinem riesen Quadratmeterberg sozusagen.
Was, das ist ganz schön, das zu hören. Was bringt denn diese beiden Typen zusammen? Also die kommen ja beide zum Beispiel aus, enden die dann in der großen Welt Permakultur. Wenn du jetzt auf so eine große Klammer guckst, von wegen, okay, das ist irgendwie ein Gebiet, was immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und Leute fühlen sich irgendwie dem hingezogen, sich da zu beschäftigen und da sich auch nochmal zu hinterfragen. Was ist so, du bist jetzt schon so ein paar Jahre irgendwie dabei, wenn du jetzt sagen müsstest, was ist denn da passiert die letzten Jahre? Warum auf einmal mehr Leute kommen? Und wo wird sich das hinentwickeln? So dein Bauchgefühl würde mich interessieren.
Also ich glaube nicht, dass es die Permakulturwelt gibt, sondern klar gibt es Themenbereiche und so, aber jeder entdeckt die für sich neu und interpretiert die auch ein Stück weit für sich. Ne? Klar, es ist mir wichtig, die ethischen Prinzipien da zu vermitteln und ich glaube auch daran, dass Projekte nur langfristig funktionieren.
Das sind die vom Anfang, ne? Mit dem, der die mit Erde sorgen, Menschen
genau,
sorgen
Sorge und fair verteilen. Sorge für die Menschen, genau, Sorge. Und dann gibt es wirklich ganz unterschiedliche Zugänge und auch ganz unterschiedliche Kontexte, in denen Leute das leben und entwickeln. Was ich glaube, weil es wirklich die unterschiedlichsten Schichten von Menschen, wenn man das jetzt mal klassischer soziologisch sich anschauen will, sind, dass es wie so ein erwachendes Bewusstsein gibt dafür, dass wir wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen, gegen die Wand fahren. Und das hat der eine aus dem Bauch, der andere setzt sich mit Zahlen über CO2 und Klimawandel auseinander. Der nächste schaut einfach auf Peak Everything, also förderbare Ressourcenmaximum aller möglichen verfügbaren Ressourcen. Ist einfach limitiert. Wir haben nur eine Erde und ich glaube, es sind immer mehr Menschen, die begreifen, dass es einfach Sinn macht, wenn wir heute uns überlegen, wie wir gut leben können, in der Form von uns auch zu besinnen, auf was heißt eigentlich gut, was sind für mich echte Qualitäten, ist es das dicke Auto oder ist es das der gute Freundeskreis, jetzt mal als plakatives Beispiel.
Ja.
Und auf dem Hintergrund eine Veränderung suchen. Und das ist das Schöne. Ich glaube, wenn wir an vielen, vielen Orten mit vielen, vielen Menschen und jeder für sich viel verändert, dann kommen wir auch immer weiter in diesen gesellschaftlichen Prozess von Veränderung rein. Und da sind wir auf einem Weg. Da sind wir sicher nicht sehr schnell und haben sicher noch nicht die breite Masse erreicht. Aber wir sehen ja auch schon Wandel in der Masse. Ne? Also vor 10, 15 Jahren gab es noch kein Bio-Regal im Discounter.
Ja.
Ja. So, jetzt ist es fest etabliert.
Ja.
Früher musste man als Veganer echt noch irgendwie mit einem Beilagenteller
und sich Schimpfe begnügen. Vom Kellner
dazu. Und Schimpfe vom Kellner dazu. So, und heute, ja, natürlich kein Problem. Wir haben dann eine Möglichkeit oder eine Lösung für sie. Und da merke ich, da findet ein Wandel statt. Und da kann Permakultur zu beitragen als Gestaltungstool, als Unterstützung, als ja, es ist letztendlich eine Sammlung von Werkzeugen, als Werkzeugkiste für den Einzelnen, für Gemeinschaften, für größere Zusammenhänge, stimmige Lösungen für das jeweilige Thema und den jeweiligen Ort zu finden.
Mhm. Das heißt, würde es, wenn jetzt aus deinen, aus Eduards Sicht so, gibt es was, wenn du wünschst dir was machen könntest und einfach so einen Knopf drücken könntest, dann würde jetzt irgendwie dieser gesellschaftliche Wandel sich in eine Richtung weiterentwickeln. Was würdest du dir für den Campus selber wünschen, dass du sagst, meine Vision mit dem Campus, wie ist die eigentlich? Und was würdest du dir insgesamt wünschen als so, Mensch, wenn das passieren würde, das wäre einfach super für uns als Welt oder als...
Als Welt.
Mhm. Na, einmal als im Kleinen, nämlich das jetzt einmal als Campus und einmal als Welt.
Also als Campus würde ich gerne den Campus zusammen mit vielen Mitstreitern und Multiplikatoren sozusagen als lebendiges Netzwerk von Permakulturgestaltern in den unterschiedlichsten Bereichen voranbringen wollen. Bin da auch immer offen für Menschen, die sich assoziieren wollen, Kurse anbieten wollen, eigene Gedanken mit einbringen. Ganz wichtig, das wäre auch langfristig mein Wunsch, dass das auf breiteren, mehr Händen, Beinen, Füßen, was auch immer steht.
Jetzt erzähl mir noch von der die ganz große Weltklammer. Einmal deine Sicht und deinen Wunsch für, ne, wie es irgendwie, weißt du, wenn die Zukunft kommt irgendwie auf uns reingeprasselt und wir haben alle unsere Ideen. Was ist deine Idee?
Also meine Vision, mein Wunsch wäre wahrscheinlich gar nicht so spektakulär. Also ich glaube, ich fände es gut, wenn es so eine Art Weltgemeinschaft gibt, wo Abstimmungen und Entscheidungsprozesse für wichtige Dinge, Werte und so stattfinden und auf der und ganz, ganz viele Entscheidungen im Gegensatz dazu auf lokalen Ebenen stattfinden, wo ganz viele Menschen von vor Ort sich beteiligen an Entscheidungsprozessen für ihre Gemeinschaft, für ihren Ort. Eine Dezentralisierung weg von den Städten, wieder mehr hin aufs Land stattfindet. Menschen in ihren lokalen Gefügen einen hohen Grad an Selbstversorgung haben, sich viel Zeit haben. Definitiv wäre weniger Arbeit ein entscheidendes Modell, also weniger Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit, weil ich glaube, wir haben noch nie so viel gearbeitet wie heute und das scheint die Lebensqualität ja nicht nachhaltig zu verbessern.
Leider nicht.
Ne? Also gibt es ganz viele Themen, das zum Seite der Menschen sozusagen. Auf der Seite der Natur wäre es mir ganz wichtig, dass wir der Natur einfach auch wieder Raum geben. Ne? In jeder guten Permakulturplanung sollten mindestens 10% Wildnisbereiche sein. Ne? Wenn wir allein nur das schaffen würden, dann hätten wir eine bunt blühende Landschaft von Vielfalt, die einen immensen Bereicherungseffekt hätte für die Stabilisierung unseres Ökosystems. Der dritte Faktor wäre die Gerechtigkeit. In meiner Zukunftsvision gäbe es kein Nord-Süd-Gefälle mehr, gäbe es keine einseitige Ausbeutung mehr, würden wir, die hier so viel haben, offen und fair teilen oder es auch einfach sein lassen, die anderen auszubeuten, damit sie die Chance haben, selber sich in nachhaltige Gesellschaftsmodelle zu entwickeln.
Was in unserem Gespräch bisher noch ein wenig zu kurz gekommen ist, sind Eduards internationale Projekte.
Ich bin seit 5 Jahren unterwegs in verschiedenen Ländern. Wüstenbegrünung für die Heinrich-Böll-Stiftung in Palästina, ein Projekt auf Haiti nach dem Erdbeben, im Kongo der Anbau von Moringa als eine sehr nahrhafte Pflanze für lokale Versorgung. In Liberia, in Tansania und Sansibar, wo wir jetzt vor 2 Wochen auch einen Verein gegründet haben. Also hier gegründet, aber mit der Zielsetzung in Afrika Permakulturzentren und Projekte aufzubauen. Da gibt es die Vision, dass wir Schulungszentren bauen, ein Konzept für essbare Waldgärten in den Tropen entwickeln, wo wir in der Lage sind, über eine Baumschule nachher Starterkits für Dörfer zu entwickeln, wo die sozusagen in die Lage versetzt werden, mit ein bisschen Anleitung ihre eigenen essbaren Wälder am Dorf anzulegen. Ich glaube einfach, wir brauchen viel mehr Lösungen, die die verschiedenen Themenfelder und Bereiche der Menschen abdecken, als nur irgendwie ein Brunnenbohrprojekt, was im wahrsten Sinne des Wortes nach 5 Jahren versandet und der Brunnen ist wieder trocken, sondern wir brauchen Lösungen, wo die Menschen wirklich lebendig mitarbeiten können, auch eigene Formen von Ökonomien, von Wirtschaftlichkeit entwickeln können, wo wir in den ganzen Feldern Bauen, Umwelt, Ernährung, auch Medizin, es gibt ganz tolle Heilpflanzen, mit denen zum Beispiel Malaria in solchen Bereichen locker in 2 Monaten zu bewältigen wäre und. Und das ist die Vision unseres neuen Vereins Permakultur e.V. hier in Hamburg, solche Projekte im globalen Süden voranzutreiben.
Und wenn ihr jetzt denkt, das ist doch genau das Richtige für mich und ich bin ja sowieso in Hamburg, dann meldet euch doch mal hier bei Eduard am Permakulturcampus.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Herzlich willkommen. Also ich habe ganz unterschiedliche Menschen,
ja,
die mich besuchen oder mit denen ich in Kontakt komme. Und ich freue mich über jede Begegnung, die uns gemeinschaftlich weiterbringt.
Wenn ihr noch mehr über den Permakulturcampus in Hamburg erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge und bei permakultur-campus.de vorbei. Und falls euch besonders interessiert, wie wir gut und nachhaltig zusammen wohnen können, dann hört gern in unsere erste Podcast-Folge rein. Da hat Bianca Raphael Bär von der Tiny House University in Berlin getroffen. Und auch in 2 Wochen soll es um gutes Wohnen gehen. Bianca erfährt von Larissa Zvetkova und Sonja Spital alles über Co-Housing und Community Living. Larissa und Sonja sind Mitglieder bei ID22 in Berlin.
Wenn jemand mir erzählt, hier, wir haben zu zweit 90 Quadratmeter Wohnung, sie ist zu teuer, dann zieht doch eher eine 40 Quadratmeter Wohnung ein und dann könnt ihr das auch bezahlen.
Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jaylan Rohrbeck und Sabine Reichelt. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Dieb mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com/argonlabpodcast. Bis dann. Ich suche seit Stunden.